Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Was nach meinem Tod mit mir passiert, ist mir egal. Ich bin doch dann eh weg. Es bleibt ja nur eine Hülle. Das sagt eine der Körperspenderinnen in dem Beitrag von Katrin Baumhöfer. Sie hat mit ihr und anderen darüber gesprochen, warum sie ihre Körper der Wissenschaft hinterlassen, auch wenn das, was mit ihrem Körper dann passiert, wenig friedvoll ist.
Zentrum Anatomie, Universität zu Köln, Kursus der makroskopischen Anatomie, Tag 14. Studierende in weißem Kittel und mit blauen Gummihandschuhen stehen an Metalltischen. 10 davon gibt es in diesem Saal, 4 weitere in einem Saal dahinter. Auf jedem der Tische ein Leichnam. Die Augen sind geschlossen. Die Haut ist größtenteils abgetragen. Brustkorb und Bauchdecke sind geöffnet. Die Lunge fehlt. Man sieht Herzbeutel, Zwerchfell, darunter Leber und Darmschlingen. Bis zur Hüfte steckt der Körper in einer Plastikhülle, damit er nicht austrocknet. Mann oder Frau? Zu erkennen ist das so nicht.
Aber ich bin wirklich auf Kritik gestoßen. Also sie sagten, Alpha, wie kannst du nur und warum? Ich habe gesagt, das ist eine Entscheidung, die muss jeder mit sich selber treffen.
Auch Elvira Schorn ist Körperspenderin. Schon vor mehr als 20 Jahren hat sie sich dazu entschlossen, ihren Körper nach ihrem Tod zu wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung zu stellen und das in einer letztwilligen Verfügung festgelegt.
Ich möchte nach meinem Tod noch sagen können, du hast ein gutes Werk getan, du hast der Menschheit noch irgendwie geholfen. Das ist für mich eine innere Befriedigung, die mir persönlich auch gut tut und ich sehe da auch kein Problem.
In Köln, aber auch an der Charité in Berlin erklären sich pro Jahr etwa 100 Menschen zu Körperspendern. Sie tun es ohne wirtschaftlichen Vorteil. War es früher noch üblich, dass die Universitäten für die Beerdigungskosten aufkamen, ist das heute nicht mehr der Fall. Seit dem Wegfall des Sterbegeldes werden für die Körperspender Kosten für die Bestattung fällig. Dieser Betrag variiert je nach Institut und liegt meist zwischen 1.000 und 1.400 Euro, zahlbar im Voraus nach der getroffenen Vereinbarung über die Körperspende. Es geht um Forschung, um Erkenntnisgewinn. Auch für Eva Langer und ihre Tochter Sabine. Beide haben die Verfügung zur Körperspende unterschrieben und sind zum Campus der Berliner Charité gekommen.
Ich finde, dass die Studenten die Möglichkeit haben müssen, tatsächlich an einem Objekt auszuprobieren, wo die Organe liegen beispielsweise oder wenn ein Organ entfernt werden muss, wie man das Messer ansetzt, was man machen kann. Und das kann man eigentlich nur, wenn man einen Körper zur Verfügung hat, den man sozusagen auseinandernehmen kann und daran arbeiten und studieren kann.
Sabine Langer hat eine konkrete Vorstellung, wozu ihr Körper dienen soll.
Mein Wunsch wäre, dass es der Sportmedizin dient. Ich bin ehemalige Tänzerin und würde mich sehr freuen, wenn man aus orthopädischen Erkenntnissen heraus den nächsten Generationen von Sportlern und Tänzern vielleicht Dinge ermöglichen kann, wie sie besser trainieren können, schonender mit ihrem Körper auch trainieren können, weil man eben sieht, aha, da ist dies und das abgenutzt und das sieht aber gar nicht mehr gut aus. Das wäre ein persönlicher Wunsch von mir.
Ob dieser Wunsch erfüllt werden kann, ist unklar. Sicher aber ist, Körperspenden sind wichtig. Sie helfen zu verstehen, wie der Körper funktioniert, sagt Martin Skahl, leitender Anatom an der Universität zu Köln. Auch weil jeder Körper anders ist.
Man sieht unterschiedliche Anordnungen der Gefäße, die zum Beispiel abweichen vom Standard. Und das muss ein Chirurg ja wissen. Er muss darauf gefasst sein, es ist nicht immer so wie im Lehrbuch. Dann gibt es eben auch Krankheitsbilder, dass zum Beispiel Herzen von klappeninsuffizienten Patienten zum Teil sehr stark vergrößert sind, weil eben das Herz so stark arbeiten muss.
In diesem Fall trägt der Körperspender einen Herzschrittmacher. Das Kabel macht während der Präparation Probleme.
Das kannst du aber gleich nicht ums Skype, hey, oder? Okay,
anscheinend kannst du. Ich klinge jetzt auf jeden Fall gleich hinüber.
Nee, kannst du nicht.
Doch.
Nee, das funktioniert nicht, das zieht sich nur lang.
Okay, wir ziehen einfach ganz.
Wir haben doch die Schere, ne?
Ich habe eine Schere.
Ja.
Der Körper des Spenders blutet nicht. Er wurde für die studentische Ausbildung in Formalin und Alkohol konserviert. Diese Behandlung verändert auch das Aussehen. Der Körper sieht jetzt etwas gelblich-bräunlich aus. Außerdem hat die Fixierung das Gewebe verfestigt. Falten sind verschwunden. Und er ist kalt. Zwischen dem Tod des Körperspenders und der Arbeit am Präpariertisch liegen bis zu 2,5 Jahre. Am ersten Tag des Kurses ist der Leichnam äußerlich unversehrt. Ein schwieriger Moment für viele angehende Medizinerinnen und Mediziner.
Der erste Tag, wo die Leiche abgedeckt wird,
Das ist ein bisschen befremdlich auf jeden Fall gewesen. Ich glaube für alle, da waren auch alle noch relativ scheu.
Ich fand auch, der schwerste Schritt war wirklich, die Haut zu entfernen. Also erstmal, weil es natürlich ganz am Anfang war. Und dann, weil das wirklich der Punkt ist, wo man halt, es ist ja dann der tote Mensch, den man dann da auch so anblickt.
Aber das ändert sich während der Präparation.
Also wir haben ja am Anfang des Kurses uns hauptsächlich mit dem Bewegungsapparat beschäftigt, was natürlich auch schon interessant war. Aber jetzt, wo es an die inneren Organe geht, wird es halt nochmal viel spannender und viel faszinierender, weil das, was eigentlich total Abstraktes ist, was man sich so gar nicht vorstellen kann. Die Muskeln, die sieht man ja meistens auch von außen am Menschen, aber wie der Mensch dann wirklich dann von innen aussieht, das ist nochmal eine ganz besondere Erfahrung, die wir hier haben.
Die Studenten sind meistens sehr gefasst und konzentriert und versuchen sich auch dieses wissenschaftliche Denken da reinzufinden. Dann fordern wir die Studenten auch auf, erstmal den Leichnam so auf sich wirken zu lassen, um eben auch diesen Aspekt des Todes ein bisschen auch wahrzunehmen, der vielleicht bei vielen noch nicht so da war. Das ist auch ein wichtiger Punkt übrigens, dass diese Kurse nicht ersetzt werden können von einem virtuellen Körper zum Beispiel, weil ja die Konfrontation mit der Sterblichkeit ist für einen Arzt eine wichtige Erfahrung.
Die Medizinethikerin Annette Dufner von der Universität Bonn spricht von einer grenzüberschreitenden Erfahrung.
Es muss ein sehr einschneidendes Erlebnis sein, ja, mit einem menschlichen Leib ein so instrumentelles Verhältnis einzugehen. Das ist etwas, das im normalen Leben niemals passieren kann. Selbst wenn man mit dem Tode konfrontiert ist, man zerlegt keinen menschlichen Leib. Das gibt es nicht. Das ist ja im Grunde genommen die Übergriffigkeit schlechthin.
Für Elvira Schorn ist das kein Problem.
Wenn ich die Augen zugemacht habe, denke ich ja nicht mehr. Ne, ich meine, wenn man am Sterben ist, gehen einem wahrscheinlich diese Gedanken, was wird jetzt danach mit dir passieren? Aber im Nachhinein, sage ich mal ganz ehrlich, was soll das? Ne?
Annette Dufner überrascht diese Sichtweise nicht. Die Idee, Leib und Seele seien zwei verschiedene Instanzen, ist schließlich weit verbreitet.
Ja, die Sache, wenn ich tot bin, bin ich tot. Das legt nahe, dass hier jemand sich primär mit seinem Bewusstsein identifiziert, nicht mit seinem Leib. Und wenn das Bewusstseinslicht erloschen ist, dann ist auch das Ich zu Ende gegangen.
So sehen das auch Eva und Sabine Langer.
Ich glaube nicht, dass meine Seele irgendwo hinschweben würde. Die Seele gehört ja in meinen Körper hinein. Und wenn ich tot bin, dann ist auch die Seele tot. Ich glaube an solche Sachen nicht.
Die Menschen, die weggegangen sind, die leben ja an uns weiter. Wir vergessen sie nicht, wir erinnern uns an sie, sei es beim Strandspaziergang, sei es bei ganz alltäglichen Momenten. Das ist doch das, finde ich, wo eine Seele, wenn man es so sagen will, weiterlebt. In den Leuten, die an sie denken.